Die Frage lautet, ob das Wort Gemeinde undifferenziert, wenn es von Christen an einem Ort gebraucht wird, sowohl von einer unter mehreren Gruppen Verwendung findet, als auch von allen Christen an diesem Ort. Ich weiß nicht, ob wir irgendein Beispiel dafür haben. Die Christen in Ephesus werden Gemeinde genannt. Dort ist es durchaus möglich, dass die Christen sich an verschiedenen Orten zwischendurch getroffen haben. Aber wir haben kein explizites Beispiel, die eine solche Vermutung belegen würde. Das heißt, dass das Wort undifferenziert für beide Arten von Gruppen gebraucht würde.
Auch nicht diese Stelle im Römerbrief, wo es dann ja um die Gemeinde in ihrem Haus geht, bei Aquila und Priscilla, und dann die Gemeinde in Rom als solche ja auch noch existierte?
Das Wort Gemeinde wird eben nicht noch einmal gebraucht von Christen in Rom. Leider leistet sich hier die Genfer Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, diesen Gebrauch am Anfang des Briefes. Aber das ist irreführend, denn Ausleger, sorgfältige Ausleger, knüpfen gerade da an. Es fällt jedem sorgfältigen Ausleger auf, dass das Wort Gemeinde dort fehlt und eben nur zweimal im Sinne von zweierlei gebraucht wird, von einer Gruppe von Christen im Hause des Aquilas und von anderen Gruppen von Christen, wo immer sie sich, befanden. Andeutungsweise hätten wir einen solchen Gebrauch, das heißt einen doppelten Gebrauch, aber explizit nicht. Es ist auch Auslegern aufgefallen, dass in 1. Korinther 11 es steht, wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, als ob sie zwischendurch an verschiedenen Orten in kleineren Gruppen, Kreisen eventuell zusammengekommen wären. Rom ist eine sehr große Stadt, schon zu jener Zeit. Und es ist möglich, dass es mehrere Versammlungen gab. Wir wissen es nicht. Ephesus war eine große Stadt. Es ist durchaus möglich, dass einige zum Beispiel am Rande der Stadt sich extra getroffen haben. Wir können das aber nicht mit Gewissheit sagen. Da fehlt eben auch das Wort Gemeinde am Anfang, im Kolosserbrief. Wir haben den Begriff Gemeinde im Philemonbrief, Gemeinde in deinem Hause. Es bleibt die Frage offen, ist die Gemeinde in Kolosse dieselbe? Trifft sich die ganze Gruppe von Christen zu Kolosse im Hause des Philemon, der offensichtlich ein wohlhabender Mann ist? Oder ist die Gruppe, die sich dort trifft, nur ein Teil der Christen in Kolosse? Es wird den kolossischen Christen nicht nahegelegt, den Brief an Philemon zur Kenntnis zu nehmen oder umgekehrt. Wir wissen auch nicht, wer Nymphas war, beziehungsweise Nympha, wenn es weiblich ist. Am Ende des Kolosserbriefes wird eine Gruppe von Christen in diesem Hause erwähnt. Befindet sich diese Gruppe in Laodikea? Haben wir in Laodikea zwei Gemeinden oder ist das die Gemeinde in Laodikea? Oder ist es eine Gemeinde außerhalb von Laodikea, die sich bei Nymphas trifft? Das sind offene Fragen, die können wir nicht beantworten. Aber ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Christen sind schlechthin Gemeinde. Und ob wir nun eine kleinere Gruppe oder eine größere Gruppe Gemeinde nennen, scheint in der Schrift nicht viel auszumachen, denn wir haben ja sowieso eine größere Schar von Christen, die einfach in der Einzahl Gemeinde heißen. Ja? Alle Christen auf Erden heißen Gemeinde. Es gibt allerdings Unterschiede in den Manuskripten. In einer Lesart an einer Stelle, es dürfte eventuell Apostelgeschichte 8 oder 9, nicht, eher 9 sein, ja, wo von der Gemeinde in Galatien die Rede ist, ist es so?
In Judäa.
Der Gemeinde in Judäa anstatt Plural? Ja, da hätten wir also ein Beispiel, wo Christen aus mehreren Gemeinden in der Einzahl Gemeinde genannt werden, wie wenn sie eine zusammengehörige Gruppe wären. Ich könnte mich mit beiden Lesarten abfinden. Aber ich denke, die Frage wird noch deutlicher, wenn wir weitergehen. Aber es war in Ordnung, dass sie hier gestellt wurde. Ich beantworte gern solche Fragen dort, wo sie hingehören, und das war jetzt so der Fall. Es sind noch andere Fragen. Wenn nicht, dann gehen wir zu 2. Korinther 5. Wir waren beim Thema Heil, und es gilt zu klären, was sind Heilsmenschen, und um das zu klären, wollen wir das Heil selbst besser verstehen. Und das können wir anhand von 2. Korinther Kapitel 5, Abvers 18. Alles ist aber aus Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnte und uns den Dienst der Versöhnung gab, wie folgt. Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte, Vergangenheitsform. Am Kreuz findet Heil statt in Form von Versöhnung, Rettung. Heil und Rettung werden übrigens auswechselnd gebraucht im Deutschen. Also der Heilsbegriff Versöhnung wird für die Heilstat auf Golgatha verwendet. Weiter. Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte, als er ihnen ihre Übertretungen bei sich nicht in Rechnung stellte und das Wort von der Versöhnung in uns niederlegte. Wir sind also Botschafter für Christus in dem Sinne, dass Gott durch uns aufruft. Wir flehen an Christi statt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Merken wir den Unterschied? Hier muss jetzt oder soll jetzt Versöhnung erst noch stattfinden, trotz der Versöhnung, die bereits stattgefunden hat. Eine Versöhnung hat stattgefunden am Kreuz, Vergangenheitsform. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Von Gottes Seite fehlt nichts mehr, das zu tun wäre. Von der Seite des Menschen fehlt einiges zu tun. Er soll dem Ruf Folge leisten, er soll umkehren, glauben, sich hingeben und die Versöhnung annehmen, sich versöhnen lassen. Da haben wir es mit der Anwendung des Heils zu tun. Wir sprechen also von der Vorkehrung des Heils oder vom potenziellen Heil. Das heißt, von dem Heil, das Gott zu Wege bringt auf Golgatha, und dann von der Anwendung dieses Heils, das Jesus Christus vollbracht hat, das er zu Wege gebracht hat. Und wenn wir von Heilsmenschen sprechen, dann sprechen wir von der Anwendung des Heils. Von den Menschen, bei denen das Heil zur Anwendung gekommen ist, das heißt, die sich versöhnen ließen, die diesem Ruf folgten. Das ist aber der erste Schritt. Das Heil findet oder wird gleichsam dreimal angewendet, findet eine Anwendung in drei Phasen oder Schritten. Der erste Schritt ist zeitlich gesprochen ein Punkt. Der zweite Schritt, die zweite Phase, ist zeitlich gesehen eine Linie. Es geht über eine Zeit hindurch. Die dritte Phase ist zeitlich gesehen wieder ein Punkt. Das heißt, es geschieht plötzlich etwas. Erste Phase der Anwendung, wir lassen uns versöhnen, uns wird das Heil zugewendet, wir werden gerettet. Normalerweise sprechen wir hier von Wiedergeburt, aber das ist nur ein Teil dieses Heils, das wir in der persönlichen Heilswende erleben. Dann beginnt das Christenleben. Und in diesem Leben wird wieder gerettet. Wir sind gerettet worden, und die Schrift kann sagen, wir werden jetzt gerettet. Und das betrifft, und das möchte ich jetzt unterstreichen, das sollte uns theologisch klar werden, denn allgemein in der evangelikalen Theologie, allgemein wird zeitlich unterschieden zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Und das tut die Schrift nicht. Die Schrift verwendet den Rechtfertigungsbegriff sowohl für die persönliche Heilswende, die als zeitlichen Punkt stattfindet, in meiner Bekehrung, in meiner Wiedergeburt, da werde ich gerechtfertigt, sowohl als auch in meinem Glaubensleben, während ich als Christ lebe. Auch das ist Rechtfertigung. Zweitens, Heiligung. Heiligung ist nicht nur die Art von Rettung oder die Seite der Rettung, die jetzt in meinem Christenleben geschieht, sondern auch, genauso wie Rechtfertigung, etwas, das geschieht in der persönlichen, punktuellen Heilszuwendung, bei meiner persönlichen Heilswendung, wenn ich mich bekehre. Dann werde ich geheiligt, Gott zugeordnet, gereinigt. Paulus kann an die Korinther schreiben, ihr seid geheiligt, fertig. Sie sind Geheiligte, sie heißen Heilige. Also, wenn wir Christen werden, erleben wir das Heil punktuell, sei es Rechtfertigung, sei es Heiligung, sei es Wiedergeburt oder andere Züge des Heils. Dann in unserem Christenleben, das ist eine Linie gleichsam, eine zeitliche Linie, dort erleben wir Tag für Tag Rettung in Form von Rechtfertigung, Heiligung, Neubelebung und so weiter. Und dann am Ende unseres Lebens geschieht eine Vollendung. Vielleicht könnten wir dort von zwei Stationen sprechen für die, die sterben. In einem gewissen Sinne erleben wir eine Vollendung, wenn wir sterben. Wir werden vollendet. In einem anderen Sinne findet die endgültige Vollendung statt mit der Auferstehung bzw. Verwandlung des Leibes bei der Entrückung. Dann sind wir wie Jesus Christus, dann sind wir gerechtfertigt, dann sind wir vollkommen, dann sind wir fertige, erlöste Christen. Das heißt, das Heil findet eine dreifache Anwendung. Und Heilsmenschen sind solche, bei denen diese dreifache Anwendung stattfindet. Und wenn wir sagen, Gemeinde ist Heilsmenschen, dann müssen wir diese drei Stationen oder diese drei Phasen berücksichtigen. Gemeinde ist also nie ganz fertig. Ja? Das werden wir noch sagen. Oder noch einmal sagen. Also, wir haben den Begriff Heil ein wenig beleuchtet. Es ist also diese dreifache Anwendung. Klein b, wenn wir sagen, Gemeinde ist Heilsmenschen, heißt das, Gemeinde ist Heilsmenschen im Blick auf das Wesen des Heils. Im Blick auf das Wesen des Heils. Zum Beispiel im Wesen ist das angewendete Heil nichts anderes als Jesus Christus selbst. Dies ist vielleicht etwas schwer zu begreifen, aber wir wollen langsam gehen. Wir sind Christen. Wir stehen in der Gemeinde Jesu. Wir haben das Heil empfangen. Wir sind gerettet. Aber was heißt das? Was ist das Wesen dieses Heils, auch bei der Anwendung? Die Schrift macht klar, dass das Heil nicht von der Person, auch nach dem Kreuz, nicht von der Person Jesu zu trennen ist. Wenn Jesus in die Welt kommt, heißt es in Lukas 2, weil meine Augen dein Heil gesehen haben, das du bereitetest. Das Baby Jesus heißt Heil, Rettung. Die Person ist Rettung. So fasst es auch Paulus auf später in Galater 2, Vers 20. Aber ich lebe. Eben hat er gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Wann? Als Christus gekreuzigt wurde, wurde Paulus mitgekreuzigt. Das hat er damals nicht zugegeben, oh nein. Aber später hat er das erkannt, dass er damals, als Jesus Christus zu Jerusalem starb, er, Paulus, mit ihm gekreuzigt wurde. Alle Menschen. Wir schlussfolgern, wir überlegen, so sagt er, so schreibt dann die Korinther, ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. In einem sterben alle. Ich bin zusammen mit Christus einmal gekreuzigt worden. Ich starb mit Christus. Doch, Vers 20, Galater 2, Vers 20, ich lebe. Ich bin gestorben, aber ich lebe. Moment einmal. Nicht mehr ich, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich habe nicht ewiges Leben, Christus, den Heiligen Geist, dreierlei. Ich habe einen Gott, der das Heil ist. Und Kraft dieses Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Kraft dieses Gottes bin ich gerettet. Kraft dessen, dass er in mir ist. Das ist klar. Kommt eine Person, die Leben ist, in eine Person, die tot ist, lebt der Tote. Sollte aber dieser Lebende sich wieder entfernen, hätte der, der ihn als Innewohnenden hatte, kein Leben. Es ist müßig zu fragen, wie lange dauert ewiges Leben. Daran ist persönliches Heil nicht zu messen. Unser Heil ist Christus und ich habe kein Heil außer ihm. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist Christus wohnt in Menschen und ist ihr Leben. Sie ist sein Tempel. Aber der Tempel hat kein Leben in sich. Das Leben, das der Tempel hat, ist der Gott, der im Tempel wohnt. Gemeinde Jesu Christi besteht aus solchen Menschen, deren Heil und Leben die Person Jesu Christi selbst ist. Epheser 1, Vers 19, welches die überschwemmt, ja, sie, am besten wir schlagen auf, Epheser 1, denn ich werde hier Teile einiger Verse lesen. Dann ist es besser, wenn man den Text vor sich hat. Epheser 1, Vers 19. Paulus ist am Berichten, wie er betet. Und er berichtet, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft, das ist sein Anliegen, dass sie das erkennen. Vers 20, die er, das heißt die Größe seiner Kraft, die er in Christus wirkte, und jetzt springen wir zu Kapitel 2, Vers 1, auch in euch, das heißt, er wirkte diese Kraft an zwei Stellen, in Christus am Kreuz und in der Anwendung in euch, die ihr tot wart. Vers 4, Gott, Vers 5, machte auch uns, wir waren tot in die Übertretungen, lebendig, zusammen mit Christus. Aus Gnade seid ihr gerettet. Zusammenfassend, Gott hat in Christus am Kreuz und in der Auferstehung die Größe seiner Kraft zur Schau gestellt. Diese Kraft wendet er an bei einzelnen Menschen, die zum Heil kommen, die gerettet werden. Sie sind tot, aber Gott macht sie lebendig zusammen mit Christus. In dem Moment, wo sie in Verbindung mit Christus kommen im Glauben und Christus in ihnen Wohnung aufnimmt, werden sie lebendig. Und so gelten sie als Gerettete, als Heilsmenschen. Klein c. Gemeinde ist Heilsmenschen im Blick auf die persönliche Heilswende. Wir hatten vom Wesen des Heils gesprochen. Sprechen wir noch einmal von dem, was in der persönlichen Heilswende geschieht. Diese persönliche Heilswende, die wir erleben als ein Erlebnis, besteht aus zweierlei. Normalerweise sprechen wir hier von Bekehrung und Wiedergeburt. Ich vermeide diese Ausdrücke. Bekehrung scheint mir, kann im Deutschen deutlicher ausgesprochen werden, mit Umkehr. Besonders wenn man sich außerhalb Kanaans findet im Zeugnis. Sie verstehen, was ich meine. Und nicht angewiesen ist auf die Sprache Kanaans. Umkehr ist also da etwas deutlicher, auch praktischer, das will ich gleich zeigen. Aber wenn, und mein Heilserlebnis möchte ich besser beschreiben oder kennzeichnen als meine persönliche Heilswende, die Wende, die in der ich Heil erlebe. Und diese Heilswende, die ich erlebe, bei mir war das einmal 1935 am 18. März. Da erlebte ich meine Heilswende. Und zweierlei geschah. Ich erlebte eine Umkehr. Das war mein Anteil. Zweitens, das kam gleich anschließend, ich erfuhr, ohne dass ich das merkte, das habe ich erst später aus der Bibel erfahren, ich erfuhr eine Heilszuwendung, um jetzt nicht das Wort Wiedergeburt zu gebrauchen, weil das zu schmal ist. Gott hat mir sein Heil in der Person seines Sohnes und des Heiligen Geistes zuteil werden lassen. Und diese zwei Aspekte kennzeichnen Gemeindemenschen oder Heilsmenschen. Damit es klar ist, ich will nicht lange dabei stehen bleiben, Umkehr wiederum, die erste Seite dieser zweifachen Heilswende, Umkehr kann im Deutschen sehr schön zum Ausdruck gebracht werden als Abkehr und Hinkehr. Wenn Umkehr Bekehrung ist, dann ist Bekehrung Buße und Glaube. Aber Buße ist Abkehr und Glaube ist Hinkehr. Wenn Bekehrung also Umkehr ist, dann ist sie Abkehr von Sünde, Welt und Satan und Hinkehr im Vertrauen zu Jesus Christus. Das ist Bekehrung, Umkehr. Aber das wollen wir jetzt so stehen lassen. Wir gebrauchen jetzt den Begriff Umkehr. Und von dort her bekommen die Menschen, die in der Gemeinde Jesu sind, ihre Bezeichnungen. Das fällt auf. Das heißt, wo Gemeindemenschen oder wovon Gemeindemenschen die Rede ist, da werden gewisse ganz bestimmte Ausdrücke oder Bezeichnungen gebraucht. Und diese Bezeichnungen kann man sammeln und aufteilen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe bringt zum Ausdruck, dass sie bekehrte Menschen sind, eine Umkehr vollzogen haben. Und die andere Gruppe von Bezeichnungen bringt zum Ausdruck, dass sie die Rettung empfangen haben, die Gott ihnen zuteil werden ließ. Wir sprechen also erstens von den Bezeichnungen, die von einer Umkehr sprechen. In diesem Sinne sind Menschen, die die Gemeinde ausmachen, Gläubige zum Beispiel. In der Apostelgeschichte heißt es am Ende des zweiten Kapitels, täglich tat der Herr die dabei waren, gerettet zu werden, zur Gemeinde hinzu. Was ist das für eine Gemeinde, zu der jetzt hinzugefügt wird? Nun, in Vers 44 hieß es vor diesem, alle Glaubenden waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Und diese Glaubenden werden am Schluss des Kapitels Gemeinde genannt. Allerdings, wenn Ihre Bibel nicht vollständig ist, entschuldigen Sie den Ausdruck, dann wird bei Ihnen das Wort Gemeinde fehlen. Und das erste Vorkommnis dieses Begriffes in der Apostelgeschichte wird bei Ihnen Kapitel 5, Vers 11 sein. Schade, denn die Sache haben wir schon früher. Ja? Gemeinde fängt nicht erst in Kapitel 5, Vers 11 an. Sie ist schon sofort da. Und zu dieser Gemeinde, oder diese Gemeinde, von der in Kapitel 5, Vers 11 die Rede ist, diese Menschen heißen in 2, Vers 44 glaubende Menschen. Aufgrund von dem, was in Vers 41 geschrieben stand. Dort hieß es, die also, die sein Wort im Vertrauen aufnahmen, also im Glauben, im Vertrauen auf das Wort aufnahmen, wurden getauft. An jenem Tage wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Zu wem? Zu was? Zur Gemeinde. Zu der Schar, die bereits getauft wurde im Heiligen Geist. Es wird also immer wieder hinzugefügt. Aber wer kommt hinzu? Glaubende Menschen. Sich bekehrende Menschen. So heißen sie. Das heißt, Gemeindemenschen werden Glaubende genannt. Gemeindemenschen und Glaubende sind identisch. Das eine ist das andere. A gleich B. Ja. Das ist identisch. Wollen wir also wissen, was ist Gemeinde, auch in Jerusalem, brauchen wir nur zu fragen, wo sind die Menschen, die an Jesus glauben? Und dort haben wir die Gemeinde. Diese zwei Begriffe sind auswechselbar. Gläubige oder Glaubende und Gemeinde. So, jetzt für die, bei denen Gemeinde erst Kapitel 5, Vers 11 zu finden ist. Dort heißt es, und es kam eine große Furcht auf die ganze Gemeinde. Aber Lukas gebraucht dieses Wort etwas unvermittelt, nicht wahr? Wenn dies das erste Mal ist, in der Tat, das erste Mal, dass Lukas dieses Wort gebraucht in der Apostelgeschichte, dann kann man sich wirklich fragen, Lukas, was meinst du mit diesem Wort? Ja? Du hast es nicht definiert. Wie soll ich wissen, was Gemeinde ist? Aber wenn es tatsächlich, ich denke, es sind bessere Handschriften, wie die es lesen lassen, wenn dieses Wort auch in Kapitel 2, Ende des Kapitels gebraucht wird, dann wird es etwas deutlicher, wer gemeint ist. Denn dort war es unmittelbar in Verbindung mit den Versen 44 und 41. Aber immerhin, wenn wir den weiteren Zusammenhang berücksichtigen, darf auch hier klar werden, dass dieses Wort Gemeinde sich auf glaubende Menschen bezieht. Zum Beispiel stand in Vers 32 in Kapitel 4, aber die Menge der Gläubigen oder der Glaubenden war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von dem, das ihm gehörte, sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und verfolgt man jetzt diese Leute, die hier Glaubende genannt werden, Gläubige, behält man das im Auge und liest jetzt weiter bis zu Kapitel 5, Vers 11, dann merkt man, man hat es immer noch mit derselben Linie von Menschen zu tun, die dort in 4, Vers 32 Gläubige hießen. Das heißt, 5, Vers 11 bezieht sich auf glaubende Menschen. Gemeinde heißt Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Oder Kapitel 5, oder es ist Kapitel 4, jetzt habe ich es nicht deutlich genug vermerkt. Vers 14. Noch mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan. Kapitel 5. Gut. Gleich korrigieren. Vers 14, noch mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan, Mengen von Männern, auch von Frauen. Fast unvermittelt gebraucht Lukas den Ausdruck, wurden dem Herrn hinzugetan. Er macht die Gemeinde aus. Die Gemeinde gewinnt durch seine Person Bedeutung. Wenn Menschen der Gemeinde Heilsmenschen ist, dann ist das klar. Er ist der Heiland. Und Menschen, die zu ihm, dem neuen Leben kommen, die im Glauben zu ihm kommen, die sind dann Gemeinde Jesu. Das heißt, Gemeinde wächst dadurch, dass Menschen im Glauben dem Herrn zugefügt werden. Gemeinde besteht auch in Jerusalem aus Menschen, die zu Jesus gehören, ob es Männer oder Frauen sind, merken wir uns, dass sie sich einzeln zu bekehren haben. Nicht gerade ohne weiteres in Häusern oder Familien. Also, sie heißen Gläubige. Das heißt, das spricht davon, dass Menschen der Gemeinde eine Umkehr vollzogen haben. Der zweite Begriff in dieser Reihe ist das Wort Jünger. Jünger ist ein Bekehrungsbegriff. Jünger heißen die Menschen, die in der Gemeinde Jesu sind oder auch in einer Gemeinde am Ort, kein Unterschied. Noch einmal Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und es kam eine große Furcht auf die ganze Gemeinde und auf alle, die dieses hörten. Und wenn wir jetzt weiterlesen und dieses im Auge behalten oder im Ohr besser, dann begegnen wir dem Wort Jünger in Kapitel 6. 6, 1 und 2. In jenen Tagen, als die Jünger am Zunehmen waren. Wer sind diese Jünger? Die sind die Gemeinde Jerusalems. 5, Vers 11. Auswechselnd werden Gemeinde oder Jünger in der Mehrzahl gebraucht. Das heißt, als die Gemeinde zunahm, war es deshalb, weil die Schar der Jünger Jesu zunahm. Und wie wird man Jünger Jesu? Nicht dadurch, dass man einen Jüngerschaftskurs besucht, sondern dadurch, dass man sich umkehrt von der Nachfolge der Welt und Satan und Jesus beginnt nachzufolgen. Man kehrt um, man folgt jemandem nach, Jesus, und zwar im Zeichen der Reue über Sünde der Vergangenheit und im Zeichen des Vertrauens und der Hingabe an diesen, den man als Herrn anerkennt, Jüngerschaft spricht von Anerkennung Jesu als Herrn. Keine Bekehrung ohne Herrschaft Jesu. Also, in jenen Tagen, als die Jünger am Zunehmen waren, entstand ein Murren der Griechischen gegen die Hebräer. Vers 2. Nachdem die 12 die Menge der Jünger zu sich gerufen hatten, warum schreibt Lukas nicht, als sie die Gemeinde zusammengerufen hatten? Nun, warum? Dies ist dasselbe. Ja. Nicht heute. In unserem Vereinsdenken. Nicht wahr? Das ist dann nicht dasselbe. Denn es gibt viele Jünger Jesu, die heute nicht in dem sind, was Menschen Gemeinde Jesu nennen. Die sind außerhalb der Gemeinde. Aber nicht im Neuen Testament. Das ist man Jünger, dann ist man Gemeinde Jesu. Nachdem die 12 die Menge der Jünger zu sich gerufen hatten, und das war ja die Gemeinde in Jerusalem, sagten sie unter anderem, und jetzt Vers 7, und das Wort Gottes wuchs, und es fand Gemeindewachstum statt. Wie? Die Zahl der Jünger in Jerusalem erfuhr eine sehr starke Vermehrung. So, ja. Mit der Vermehrung der Jünger wächst die Gemeinde. Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Aber Saulus war ganz im Einvernehmen mit seiner Tötung des Stephanus. An jenem Tage entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Was ist das? Die Christen. Die Jünger, die in Jerusalem wohnen, die sind jetzt Gegenstand des Hasses dieses jungen Mannes. Alle. Was heißt alle? Er hat doch ein Wort in der Einzahl gebraucht. Gegen die Gemeinde. Schlechte Grammatik? Vielleicht, aber gute Theologie. Die Gemeinde ist eine Mehrzahl von Jüngern. Die Gemeinde ist Menschen in ihrem Wesen. Ja? Sie steht also im Zeichen dieser Umkehr, das Wesen der Gemeinde. Alle wurden zerstreut, das heißt alle Jünger, die die Gemeinde ausmachten, durch die Landschaften von Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Vers 2. Den Stephanus bestatteten gewissenhafte und gottesfürchtige Männer und man stellte große Klage über ihn an. Kapitel 11, Vers 26. Ein ganzes Jahr geschah es, dass sie in der Gemeinde versammelt wurden. Gemeinde ist hier die Schar der Christen in Antiochien. Und sie lehrten eine große Menge. In Antiochien wurden auch zuerst die Jünger Christen genannt. Merken wir, Gemeinde besteht aus Menschen, die Jünger sind, groß J, und die Christen sind. Jünger sind Christen und Christenjünger sind Gemeinde in Antiochien. Wohlgemerkt, dies ist Ortsgemeinde in Antiochien. Einen dritten Begriff oder Gedanken, es ist eigentlich ein Ausdruck. Menschen, die den Namen Jesus anrufen, so heißen Menschen, die Gemeinde Jesu sind. Wenn von Gemeinde Jesu die Rede ist, können sie auch so genannt werden. Menschen, die den Namen Jesus anrufen. Das heißt, wenn man diese Formulierung antrifft im Neuen Testament, Menschen, die den Namen Jesus anrufen, dann darf man den Schluss ziehen, bei diesen Leuten habe ich es mit neutestamentlicher Gemeinde Jesu zu tun. Dies ist noch ein Ausdruck, der identisch gebraucht wird mit Gemeinde Jesu. Apostelgeschichte 9, Vers 14. Ananias sagt zu Jesus, der ihm begegnet, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und damit ist die Schar der Christen in Damaskus gemeint, die Gemeinde Jesu. Vers 21. Aber alle, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zerstörte, die diesen Namen anriefen? Und was waren diese Leute in Jerusalem? Gemeinde Jerusalems. Sie heißen also Gläubige, Jünger Jesu, Christen oder Menschen, die den Namen Jesus anrufen. Apostelgeschichte 9, Vers 21. Alle, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zerstörte, die diesen Namen anriefen. Noch eine Stelle, die diesen Ausdruck gebraucht. 1. Korinther 1, Vers 2. Und hier haben wir die Auswechselbarkeit mit dem Begriff Gemeinde explizit. In der Apostelgeschichte stand nicht das Wort Gemeinde, aber wir haben gelernt, dass es um diese Gruppe geht, die so heißt. In 1. Korinther 1, Vers 2 haben wir das Wort Gemeinde. Dort grüßt Paulus die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten oder die Geheiligten in Christus Jesus, die gerufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort, an ihrem und auch an unserem, den Namen unseres Herrn anrufen. Die Gemeinde in Korinth heißt Geheiligte, Gerufene, Heilige, Menschen, die den Namen des Herrn anrufen, aber so heißen alle Christen sonst wo auch. Und der Brief geht an die Gemeinde in Korinth, die dort den Namen des Herrn anrufen, und an alle solche, die sonst wo diesen Namen anrufen, die auch Christen sind. Und dieser Ausdruck spricht von Bekehrung. Man ruft den Namen des Herrn an, um bekehrt zu sein, und man ist jemand, der betet, der den Namen des Herrn anruft. Man ist also ein Umgekehrter. Ein weiterer Ausdruck. Einen weiteren Ausdruck haben wir, oder eine Bezeichnung, haben wir wieder in Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte 9, die ersten zwei Verse. Dort ist die Rede von Anhängern eines neuen Weges. Anhänger eines neuen Weges. So heißen Gemeindemenschen, weil sie Heilsmenschen sind, und solche heißen sie, weil sie eine Umkehr, einen neuen Weg eingeschlagen haben. Aber Saulus, der noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe für Damaskus an die Synagogen, so dass, wenn er welche fände, die des Weges wären, Männer und Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Menschen des Weges, also eines besonderen Weges. Dieses Wort steht im Zeichen der Umkehr. Sie haben den breiten Weg verlassen und befinden sich jetzt auf dem schmalen Weg. Und das ist Gemeinde Jesu. Die Menschen, die sich auf diesem Wege befinden. Kapitel 22. Kapitel 22, Vers 3 Ende und 4 Anfang. 3 Ende und 4 Anfang. Ich war, sagt Paulus, ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid, der diesen Weg verfolgte bis zum Tode. Und wenn er diesen Ausdruck gebraucht, dann wissen seine Landsleute, wovon die Rede ist. Von einer Sekte. Von der Gemeinde Jesu. Das sind Menschen eines neuen Weges. Und dieser Ausdruck steht im Zeichen der Umkehr. Sie sind also von daher gesehen Heilsmenschen. Noch eine Stelle, Galater 1, Vers 13. Denn ihr hörtet von meinem ehemaligen Verhalten im Judentum, dass ich über die Maßen die Gemeinde am Verfolgen und sie am Zerstören war. Diese Stelle muss man in Verbindung bringen mit seinem Zeugnis in der Apostelgeschichte. Dort sagte er, die des Weges sind. Hier sagt er, es war die Gemeinde. Die hat er verfolgt bis zum Tode. Also, Gemeinde besteht aus Menschen, die auf dem neuen Weg sind, auf diesem besonderen Weg. Dann können sie auch ausdrücklich bekehrte Menschen heißen, so in 1. Thessalonicher 1, den Versen 1 und 9. In Vers 1 heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott und von diesen Leuten, die Gemeinde in Thessalonich heißen, sagt er in Vers 9, denn sie erzählen selbst von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Bei wem? Bei der Gemeinde in Thessalonich. Und wie ihr euch zu Gott von den Götzenbildern wandtet. Diese Menschen in Thessalonich wurden Gemeinde Jesu, indem sie sich zu Gott wandten und gleichzeitig weg von der Sünde, dem Abgöttischen. Sie waren bekehrte Menschen. Sie hatten sich bekehrt zu Gott von den Abgöttern, von Götzenbildern. Ein weiterer Begriff heißt, ist das Wort Gerufene. Gerufene. Leider haben wir selbst in neueren Übersetzungen das Wort Berufene. Und ich mag penibel sein, kleinlich, aber ich finde es für sehr, sehr wichtig, dieses Wort zu vermeiden. Denn im Grundtext steht es nicht so. Ich denke, Sie geben mir recht, wenn ich sage, es besteht schon ein Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern, berufen und gerufen. Und das griechische Wort bedeutet ganz einfach rufen oder im Falle des Perfekts gerufen. Und im Falle des Substantivs in Perfekt gerufene. Berufene hat einen übergeordneten Autoritätsgeschmack. Aber dieser ist im Griechischen nicht dabei. Das griechische Wort ist ein ganz einfaches Wort. Und es lohnt sich, es einmal so zu übersetzen und so zu lesen. So zum Beispiel in Römer 1, Vers 6. Unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Vers 7. Allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Was ist ein Gerufener in diesem Fall? Es gibt zweierlei Arten von Gerufenen im christlichen Sinne. Jesus sagt einmal, viele sind gerufen, nicht berufen. Viele sind gerufen worden, wenige sind erwählt worden. Was ist der Unterschied? Bei diesem Wort ist ein Unterschied zwischen Gerufenen und Erwählten. Die Gerufenen sind alle Menschen, an die der Ruf Gottes geht. Alle. Jeder Mensch auf der Welt ist im Grunde ein zu Jesus Gerufener. Er wird gerufen. Wer ist aber ein Erwählter? Der sich rufen lässt. Der wird gepackt, erwählt, das heißt genommen. Der wird genommen und mit Heil versehen. Und dann kann er ein Gerufener im zweiten Sinne genannt werden.